Und heute Morgen wiederum vorerst das letzte Mal mit einem Abschnitt aus dem Matthäusevangelium beschäftigen. Da möchte ich wiederum den Kontext erst einmal klären, damit wir wissen, was vorher und nachher steht. Und da werden wir dann einen kurzen Überblick nehmen bis zum Ende des Matthäusevangeliums. Kapitel 23 haben wir die Kennzeichen eines Pharisäers. Die sind wir im Einzelnen jetzt nicht durchgegangen, da wird ja das Wir über die Pharisäer ausgesprochen. Immer wieder finden wir dann den Hinweis, wir euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler. Und dann wird darauf hingewiesen, warum sie nun Heuchler sind. Das heißt, warum sie leben, wie etwa vorgeben, wie sie eigentlich nicht leben. Das ist ja das Charakteristikum eines Heuchlers, der so tut, als ob er hier in diesem Bereich fromm ist, als ob er den Maßstäben Gottes entsprechen würde. Aber eigentlich, wenn man genau hinschaut, dann tut er das nicht. Wir finden das, die Wehe an die Pharisäer ab Vers 13 insbesondere, ab Vers 37 die Klage über Jerusalem. Und da finden wir auch einen Hinweis, ähnlich wie wir den vorhin in dem Psalm gehört und gelesen haben. Eben wie eine Henne wollte Gott bzw. Jesus seine Nachfolger bzw. das Volk Israel unter seine Flügel sammeln, aber sie haben nicht gewollt, sie haben die Propheten verfolgt. Und da werden diejenigen, die im Alten Testament die Propheten verfolgt haben, in einer Linie fortgesehen mit denjenigen, die zur Zeit Jesus verfolgen. Und Jesus weiß es ja schon, auch wenn die Jünger das noch nicht wahrhaben wollen, dass wenig später er selbst hingerichtet wird von den Nachkommen dieser Prophetenmörder des Alten Testaments. Dann finden wir am Kapitel 24 zuerst einen Hinweis auf die Zerstörung des Tempels. Jesus weist darauf hin, dass der Tempel zerstört werden muss. Dann lesen wir, dass die Jünger ihn fragen, was die Zeichen des Endes sind. Und das lesen wir dann ab Vers 3. Ab Vers 21 lesen wir einige Hinweise auf die große Trübsal und ab Vers 29 auf die Wiederkunft Jesu. Alles noch Kapitel 24. Ab Vers 32 die besondere Stellung Israels und ab Vers 36 der Aufruf zur Wachsamkeit. Also das Ende steht nahe bevor, es werden Kennzeichen genannt, wann es genau soweit sein wird, dass Jesus wiederkommt und dass er die Welt richten wird. Und dann werden wir als Christen aufmerksam gemacht darauf, dass wir wachsam sind, dass wir innerlich darauf vorbereitet sind. Das Ganze wird auch noch unterstützt im Kapitel 25. Da lesen wir dann nämlich am Anfang des Kapitels die Geschichte von den 10 Jungfrauen. Und da geht es ja um dasselbe. Da soll an einem Gleichnis erläutert werden, dass wir wachsam sein sollen, weil wir nicht ganz genau wissen, also vorher nicht ganz genau wissen können, wann es soweit ist, dass wir bereit sind. Ab Vers 14 finden wir dann den Hinweis auf die anvertrauten Talente. Und da geht es ja um etwas ganz Ähnliches. Also die Zeit auszunutzen, bis Jesus wiederkommt, bis das Ende der Zeit da sein wird, aber eben sich durch das, wie wir handeln, auch schon darauf vorzubereiten. Dann im Anschluss daran haben wir den Hinweis auf das große Gericht, ab Vers 31, das Völkergericht, wo alle vor Gott erscheinen müssen. Dann im Kapitel 26, der Tod Jesu wird beschlossen. Jesus ist noch einmal in Bethanien, Kapitel 26 ab Vers 6. Dann ab Vers 14, Judas trifft Abmachungen mit den Pharisäern und dem Hohen Rat, um Jesus auszuliefern. In Vers 17 dann die Vorbereitungen zum Passa. Ab Vers 20 die Durchführung des Passas mit dem ersten Abendmahl, was Jesus einsetzt bei den Jüngern. Ab Vers 30 der Kampf Jesu in Gethsemane, also Gebetszeit und Kampf Jesu ja mit Gott bzw. mit der Anfechtung. Wir hatten ja am Anfang seines Wirkens die Anfechtung von dem Teufel und hier am Ende seiner Wirksamkeit auf der Erde nochmal die Anfechtung seitens des Teufels, der ihn abbringen will, von das auszuführen, womit Gott ihn beauftragt hat. Dann finden wir in Vers 47 folgende die Gefangennahme Jesu. Er wird schließlich vor Kaiphas und den Hohen Rat gestellt. Alles etwas illegal, wenn wir das jüdische Gesetz kennen, eben dass sie sich am Abend dort versammelt haben, dass eine relativ kurze Zeit zwischen der Festnahme und der Verurteilung gestanden hat, dass nicht alle Verantwortlichen, die da hätten sein sollen, da gewesen sind und ähnliches mehr. Wir sehen, dass Petrus, der ja hier recht der mutigste der Jünger ist, der traut sich nämlich noch in die Nähe der Gefangenschaft Jesu, aber dann trotzdem verlässt ihn der ganze Mut und er leugnet, Jesus gekannt zu haben. Wir lesen dann im Kapitel 27, dass Judas bereut, Jesus verraten zu haben und er ja schließlich Selbstmord begeht. In Vers 11 lesen wir, dass Jesus vor Pilatus gestellt wird und Pilatus die Bevölkerung auffordert zu entscheiden, den Jesus oder den Barabbas frei zu fordern. Wir sehen, es sind einige Anhänger der Pharisäer dort mit auf dem großen Platz vor der Burg Antonia und die stacheln dann die Bevölkerung auf, sodass sie rufen, wir wollen lieber diesen Revolutionär und Mörder frei haben und Jesus soll ans Kreuz gehen. Ab Vers 27, Jesus wird gegeißelt und er bekommt die Dornenkrone aufgesetzt. Ab Vers 33, die Kreuzlegung Jesu, an der von den Jüngern wiederum nur Johannes und die Mutter Jesu teilnehmen, also in der direkten Umgebung dort mit zuschauen. Ab Vers 45, der Tod Jesu und ab Vers 57, die Grablegung. Dann finden wir im Kapitel 28 die Auferstehung Jesu und ab Vers 16, Kapitel 28, die Erscheinungen Jesu beziehungsweise der Auftrag, den er an seine Jünger weitergibt, wo er das einleitet, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und dann der Auftrag, deshalb geht hin und lehret alle Völker, macht sie zu Jüngern und so weiter dabei. Also hier die enge Verbundenheit, wir können diesen Auftrag Jesu nur deshalb ausführen, weil Jesus schon alle Gewalt hier auf der Erde hat. Und zwar die Gewalt über den Teufel, über den Tod, über dämonische Mächte, über eben diese geistlichen Auseinandersetzungen, in denen wir stehen. Das ist der Hintergrund. Wir wollen uns heute Morgen insbesondere beschäftigen mit dem Kapitel 24. In dem Kapitel 24 geht es ab Vers 3 um die Frage der Endzeit. Und wir wollen einige der Kriterien, die Jesus dort aufzählt, etwas näher in Augenschein nehmen. Vielleicht, bevor ich die einzelnen Verse bespreche und einige Gedanken dabei weitergebe, sollten wir, will ich etwas kurz strukturieren und ansprechen, damit wir darüber im Klaren werden, dass die Kriterien, die Jesus nennt, im Folgenden mehrere Ereignisse umfassen. Das merken wir auch gleich noch. Und zwar zum einen handelt es sich um die Belagerung Jerusalems, zum zweiten um die Zerstörung Jerusalems. Dann zum dritten die Erwartung des Tags des Herrn. Der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, lesen wir beispielsweise an der Aussage Jesu, beziehungsweise auch im 1. Thessalonicher 5, Vers 2. Also der Tag des Herrn, das ist eben etwas, was schon im Alten Testament erwartet worden ist, da wo das Gericht Gottes ausgesprochen werden soll über die Menschen. Also da lesen wir auch im Alten Testament davon. Insbesondere möchte ich da mal vorlesen Zephania, der Prophet Zephania, der schreibt nämlich im Kapitel 1, Verse 14 bis 18 über den Tag des Herrn. Und da schreibt er, des Herrn Tag, großer Tag ist nahe, er ist nahe und eilt sehr. Horch, der bittere Tag des Herrn, da werden die Starken schreien. Denn dieser Tag ist der Tag des Grimms, ein Tag der Trübsal und der Angst, ein Tag des Wetters und des Ungestüms, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag der Wolken und des Nebels, ein Tag der Posaunen und des Kriegsgeschreis gegen die festen Städte und die hohen Zinnen. Und ich will die Menschen ängstigen und sie werden umhergehen und sollen wie Blinde werden, weil sie wieder den Herrn gesündigt haben. Ihr Blut soll vergossen werden, als wäre es Staub, und die Eingeweide sollen weggeworfen werden, als wären sie Kot. Es wird sie ihr Silber und Gold nicht erretten können am Tag des Zorns des Herrn, sondern das ganze Land soll durch das Feuer seines Grimms verzehrt werden, denn es wird plötzlich ein Ende machen mit all, die im Lande wohnen. Also hier noch mal eine Beschreibung, so wie im Alten Testament das vorhergesagt wird. Also der Tag des Gerichtes Gottes, ernst zu nehmen durchaus, auch mit dem Hinweis, dass alles, woran sich Menschen festhängen, das heißt, hier wird jetzt Gold und Silber und Selbstsicherheit und feste Städte und also etwas genannt, all das vermag nicht vor dem Zorn Gottes zu schützen. Dann finden wir weitere Hinweise ebenfalls noch im Jesaja 13, beispielsweise bezüglich des sittlichen Verfalls beim Tag des Herrn, der dem vorausgeht, Kriege und so weiter. Dann finden wir Hinweise viertens in dieser Voraussage Jesu, die Verfolgung der Christen. Fünftens die Gefahren für die Reinheit der Gemeinde, insbesondere das Eindringen der Irrlehrer, das Erkalten der Liebe und andere Dinge mehr. Und dann direkte Hinweise für die Umstände der Wiederkunft Jesu. Das sind die Hintergründe, vor denen wir zu tun haben. Wenn wir nun Kapitel 24, Vers 1 beginnen, dann lesen wir da, und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Jesus war schon einige Male im Tempel. Wir lesen ja auch, dass er, das ist, wissen wir fest, als Zwölfjähriger auch schon im Tempel gewesen war. Bei seiner Darstellung bzw. dem Opfer, was gebracht worden ist als Erstgeborener, war er ja auch schon kurz nach seiner Geburt da. Nur wenn Jesus da wie ein normales Kind reagiert hat, dann hat er sich nicht mehr ganz genau erinnert, wie er dort mit ein paar Tagen durch den Tempel getragen worden ist. Hier jedenfalls sind sie ganz bewusst da, schauen sich das an und wir müssen vor Augen haben, dass der Tempel damals als eine Art Weltwunder galt. Er wurde zwar erst im Jahr 64 nach Christus fertiggestellt, aber schon zu dieser Zeit berichten zahlreiche Autoren der Antike, dass das ein ganz besonderer, toller Anblick gewesen sein muss, dieser Tempel. Er lag auf einer riesigen Plattform, die man künstlich erstellt hatte, in Jerusalem. Man hatte einen natürlichen Berg erweitert, um eine große Plattform zu schaffen, um da verschiedene Tempelanlagen darauf zu haben. Wir lesen von den Hallen Salomos und von dem Tempel selbst natürlich mit dem Vorhof der Heiden und der Frauen und dann eben dem Allerheiligsten in der Mitte. Darüber hinaus sehen wir, und das kann man auch an einigen Tempelmodellen sehen, obendrauf gab es dann Zacken, die vergoldet gewesen sind, die dann blitzten in der Sonne, wenn das früh am Morgen, wenn die Sonne dort aufgeht. Also das war schon beeindruckend. Für die Juden allemal, denn ein prächtigeres Gebäude gab es in ganz Israel nicht. Und auch für die Außenstehenden, selbst für die Römer, als sie dann schließlich 70 nach Christus Jerusalem erobern, da sehen wir, dass von Titus, dem Feldherrn, gesagt wird, also dass man diesem Tempel nichts tun soll, dass man den erhalten solle, weil er selbst beeindruckt davon ist. Und immerhin, die Römer haben schon eine ganze Menge gesehen von der Welt. Das muss also doch ein ganz besonderer Eindruck gewesen sein. Umso mehr das Erstaunen der Jünger, wenn Jesus jetzt in Vers 2 sagt, er sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Also da sind die Jünger schockiert. Wir müssen uns vorstellen, das ist eine ähnliche Situation, wie wir sie heute haben würden. Würde uns ein Prophet sagen, meinetwegen, man kann das auch gar nicht genau vergleichen, aber sagen wir für einen Franzosen, wenn hier Versailles oder der Louvre oder so, nicht? Da geht er jetzt durch und sagt, also hier in ganz kurzer Zeit, das wird alles zerstört werden. Das wäre für so jemanden ein Schock. Oder der Eiffelturm, nicht? Oder in Deutschland, was weiß ich, der Kölner Dom oder wo ihr sonst lebt, irgendwie so ein Bauwerk, wo wir uns denken, naja, das überdauert doch die Jahrhunderte. Das ist doch ein Inbegriff unserer Kultur. Und da wird jetzt gesagt, das wird dem Erdboden gleich gemacht werden. Also ein Schock erst einmal für einen frommen Juden dabei. Jesus verlässt den Tempel, ist ja auf dem Weg nach Bethanien, wie wir im Folgenden dann auch lesen, wo er ja nochmal kurz vor seinem Tod und seiner Gefangennahme hingeht. Und die Jünger können es sich gar nicht vorstellen, dass diese Zerstörung stattfinden wird. Jetzt sehen wir, die Jünger fragen ihn. Und als er auf dem Ölberg saß, wir müssen uns vorstellen, wie er in Jerusalem gewesen ist. Wir haben, sagen wir mal, an dieser Stelle hier den Tempelberg und dann haben wir dem gegenüberliegend, je nachdem, ob ich mich jetzt umdrehe oder je nachdem, wie wir es dann sehen, also dann haben wir auf der anderen Seite, im Osten davon, haben wir dann den Ölberg und der ist auch etwas erhöht, sodass man von oben herunterschauen kann, ein Stück weit, wenn man oben drauf steht, auf den Tempel. Jetzt müssen wir sehen, die Jünger haben den Tempel vor Augen und jetzt fragen sie eben, nachdem sie sich gesetzt haben, nachdem sie sich ausgeruht haben, ehe sie den Weg nach Bethanien fortsetzen, fragen sie ja, wie kann denn das sein? Das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Die Jünger traten zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Also wann wird das geschehen, dass der Tempel zerstört werden wird? Und was wird das Zeichen sein deines Kommens und für das Ende der Welt? Jetzt merken wir, diese Jünger, die sind ganz wissbegierig und stellen Jesus gleich drei Fragen auf einmal. Und Jesus beantwortet diese drei Fragen auch auf einmal. Er unterbricht nicht und sagt erstens das, zweitens das, drittens das. Insofern haben wir ein gewisses Problem, dass sich nämlich manche der Dinge, die Jesus hier nennt, auf die Zerstörung des Tempels beziehen, manche auf sein Wiederkommen und manche auf das Ende der Welt. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen eine Schwierigkeit, denn das muss ja nicht unbedingt dasselbe Ereignis sein. Das sagt Jesus ja auch nicht. Und das lesen wir auf Prophetien an anderen Stellen der Bibel ebenfalls. Darüber hinaus gibt es in der Bibel auch manchmal eine mehrfache Erfüllung der Prophetie. Das bedeutet, dass bestimmte Dinge genannt werden, die erfüllen sich, aber sie erfüllen sich hinterher noch einmal in einer anderen, manchmal bildlichen, manchmal auch direkten Art und Weise. So die Zerstörung von Tyrus, die ich genannt habe. Tyrus wurde insgesamt dreimal zerstört und dann wurde Stück für Stück, jedes Mal wurde etwas mehr von dem erfüllt, was vorhergesagt worden war. Also sozusagen eine sukzessive Erfüllung über mehrere Jahrhunderte hinweg. Oder ich habe hier auch zitiert aus Jesaja das Gericht über Babylon. Und da wird gesagt, naja, das ist das Gericht über Babylon. Gleichzeitig ist es aber auch ein Hinweis auf den Fall des Satans. Wäre rein theoretisch möglich, weil manchmal eben gibt es eine mehrfache Erfüllung von dem, was wir in der Bibel lesen. Also auch damit müssen wir rechnen, wenn wir uns die folgenden Verse anschauen. Also zwei Ziele dabei. Es geht um die Wiederkunft Jesu. Das Wort, was damit auch gebraucht wird, ist Parousie häufig. Und diese Wiederkunft, das meint nicht irgendwie, ich komme mal wieder vorbei, sondern damit ist gemeint die Ankunft eines besonders auserwählten Boten des Kaisers oder des Kaisers selbst. Also ein feierlicher Einzug sozusagen des Kaisers ist damit gemeint. Was wir hier im Hintergrund auch sehen, dass den Jüngern vollkommen klar ist, dass die christliche Geschichtsauffassung linear ist. Also das heißt, es gibt ein Ziel, auf das wir zusteuern. Es gibt ein Ende der Welt, dann ist Schluss dabei. Das ist etwas typisch Christliches. Wir meinen möglicherweise, dass das ganz normal sei. Ein Großteil der Welt in der Vergangenheit und in der Gegenwart hat ein total anderes Weltbild. Übrigens auch die Esoterik hat ein total anderes Weltbild, nämlich ein sogenanntes zyklisches Weltbild, wo es in großen Rahmen immer wieder sich das Weltgeschehen wiederholt. Das ist im Buddhismus so, das ist im Hinduismus so, das ist im Konfuzianismus so und auch in einigen anderen Religionsformen gibt es dieses, was sich immer wiederholt. Es gibt also nicht ein Ziel, sondern in endlosen Zeiten von mehreren Millionen Jahren so die Idee, beispielsweise auch in den Buddhismus, wo dann genau festgelegt wird, in welchem Zeitalter das stattfindet, wiederholt sich die ganze Weltgeschichte. Und da sehen wir, das ist christliche Welt, ist total anders. Es gibt einen Anfang, der ist gesetzt von Gott. Und dann ist jede Situation, in der wir leben, auch einmalig. Hier merken wir ebenfalls ein deutlicher Gegensatz zu der Auffassung der Reinkarnation, die wir ja im Buddhismus, Hinduismus und in vielen esoterischen Kreisen in Deutschland haben, wo der Eindruck ist, ja, was ich in diesem Leben nicht schaffe, das kann ich ja im nächsten Leben nochmal wieder gut machen. Da kann ich ja noch etwas dran arbeiten. Und so die Hoffnung, dann das wieder gut machen zu können, das ist ganz anders. Der christliche Glaube geht davon aus, was du in diesem Leben nicht erreicht hast, das wird nicht mehr erreicht. Wenn du in diesem Leben dich Jesus nicht zugewandt hast, dann hast du keine Chance, in einem zukünftigen Leben das zu tun. Also eine Einmaligkeit. Und die steckt in dem Weltbild schon dahinter, wie sie hier antworten. Ein kurzes Zitat von einem Stoiker, Chrysipp, der zur Zeit Jesu lebte, der sagt dann, dann wird die Zeit in genau der gleichen Ordnung wieder erstehen wie zuvor. Diese Wiederherstellung der Welt erfolgt nicht nur einmal, sondern immer wieder, bis in alle Ewigkeit, endlos, immer aufs Neue. Also typischer Vertreter auch der damaligen Zeit, da merken wir, auch in der Umwelt Jesu gab es diese Auffassung, Jesus und seine Jünger stellen sich deutlich dagegen. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Vers 4, seht zu, dass euch niemand verführe. Jesus fängt jetzt an, einige Punkte zu nennen, was eben Kennzeichen des Endes sind. Und eines der ersten ist, dass er sie warnt, lasst euch nicht verführen. Was schließen wir daraus? Aha, es wird am Ende der Zeit eine Verführung für die Jünger Jesu bzw. für die Christen geben. Also am Ende der Zeit, Jesus führt es ja auch noch aus, wie die Menschen nun verführt werden, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass wir nicht einfach, dass man uns den Glauben lässt dabei als Christen in einer letzten Zeit, sondern dass es da bestimmte Umstände geben wird, Personen geben wird, einen Zeitgeist geben wird, der versuchen wird, uns vom Glauben wegzuführen, zu verführen. Verführen heißt ja auch in eine andere Richtung hinführen. Stellen wir uns so vor, wir haben jetzt das Ziel, wir wollen nach Jerusalem gehen und da kommt jemand und sagt, er ist unser Führer und plötzlich landen wir dann, was weiß ich, in Babylon oder so. Nicht? Und das ist dann verführt, sind wir in eine falsche Richtung hineingeführt. Insofern, es gibt Personen, Ideen, die uns in eine falsche Richtung, sozusagen in eine Zielverfehlung hineinführen und das in besonderer Intensität am Ende der Zeiten. Wir können uns heute natürlich durchaus vorstellen, dass diese starke Indoktrinierung der Menschen heute viel besser funktioniert als noch vor einigen Jahrzehnten oder auch Jahrhunderten, weil wir ein viel besseres Instrumentarium haben, eine große Menge von Menschen einflussreich und zuverlässig indoktrinieren zu können. Wir sehen das ja heutzutage durch die Massenmedien. Generell dann alle haben die Idee, plötzlich Saddam Hussein ist der schlimmste Mensch der Welt, obwohl keiner von uns je mit Saddam Hussein gesprochen hat. Nur weil das irgendwo in den Medien so gebracht wird. Klar, ganz einfach, Milosevic war erstmal am Anfang des Krieges, war der Superheld, der war verbündet mit den USA, also wurde uns gezeigt, der ist gut, dem müssen wir vertrauen. Und wenig später, die Medien sagen uns genau das Gegenteil und wir glauben beides. Einfach, weil es uns so gesagt wird, ohne irgendwas überprüfen zu können. Damit will ich nicht sagen, dass diese genannten Personen lieb und nett sind. Das kann ich auch nicht sagen. Ich kenne sie ja persönlich auch nicht. Nur das, was wir dahinter sehen, ist, wir prägen unser Bild von dem, was richtig ist und was falsch ist. In erster Linie durch das, was die Öffentlichkeit uns darüber weitergibt. Und manche der Dinge, da müssen wir hinterher auch erschrecken. Denken wir an den Nationalsozialismus, wo viele gutgläubige Christen Hitler zugejubelt haben. Ich habe mit meinem Großvater gesprochen, der damals an der Baptistengemeinde gewesen war. Zahlreiche der Baptistenleute dort in der Gemeinde, selbst der Prediger der Gemeinde, hatte dann in USA-Uniform Predigten gehalten, Gottesdienste gehalten und so etwas, war davon überzeugt. Ein Buch, was ich gelesen habe von evangelikalen Christen zu dieser Zeit, Hitler ist der von Gott gesandte Befreier des deutschen Volkes. Sowas haben Christen gesagt damals, verführt durch den Zeitgeist. Und so müssen wir natürlich aufpassen, dass wir heute nicht durch den gängigen Zeitgeist verführt werden. Und Verführung ist ja gerade das Problem, man erkennt es nicht auf den ersten Blick. Und wenn wir uns dann nicht von den Maßstäben der Bibel prägen lassen, sondern die hinten runterfallen lassen, dann merken wir die Verführung nicht einmal. Dann gehen wir mit dem Zeitgeist einfach mit, merken nicht, wo wir verführt sind, reden einfach die Sachen von Toleranz und allgemeinem Akzeptanz und was weiß ich und Freiheit des Menschen und Selbstentwicklung und so weiter einfach nach, ohne es dabei zu bemerken. Und kommen immer weiter vom Glauben weg oder versuchen vielleicht noch irgendwo hinten herum noch eine Legitimation krampfhaft uns heranzuziehen. Und das ist Verführung und das ist eine große Gefahr, in der wir stehen, wo wir eben sehr stark äußeren Einflüssen ausgesetzt sind. Die einzelnen Punkte, die den Zeitgeist in unserer Zeit kennzeichnen, da wären viele zu nennen, das kann ich hier nicht tun. Wir finden im 1. und 2. Thessalonicher Brief unter anderem Hinweise darauf, wo sehr interessant sein würde, die anzuschauen und wo wir dann sehen würden, dass viele dieser Kriterien durchaus für den Zeitgeist, wie wir ihn haben, zutreffen. Wir finden beispielsweise Hinweise, da steht dann, sie werden allerzeit lernen, aber nicht zur Erkenntnis der Weisheit kommen. Interessant, nicht? Spricht man nicht von einer Bildungsgesellschaft, in der wir leben? Du musst immer lernen, immer lernen, immer lernen. Und dann steht da aber das Eigentliche, worauf es ankommt, das werden sie doch nicht erfassen. Und so ist es ja. Viele Menschen sind stolz auf das, was sie gelernt haben. Möglicherweise zu Recht. Aber es geht darum, haben wir das Eigentliche ergriffen, worum es geht. Ein anderer Punkt ist die hemmungslose Demokratisierung. Nicht, dass ich gegen Demokratie bin, aber viele Christen heutzutage können sich gar nicht vorstellen, dass die meisten Christen zu den meisten Zeiten der Welt nicht in einer Demokratie gelebt haben und trotzdem Christen waren. Darüber hinaus, auch dass manchmal die Vorstellung ist, in einer Gemeinde müsse es immer nach Mehrheitsentscheidungen geben, sozusagen 51% dafür, 49% dagegen, zack, demokratische Entscheidung, wir machen das. Bitte sehr, wo steht das in der Bibel? Findet ihr eine einzige Stelle in der Bibel, wo irgendwo abgestimmt worden ist? Da steht dann eine, die manchmal immer wieder genannt wird, allerdings vollkommen fälschlich eingestellt wird. Da lesen wir dann, und die Ältesten wurden unter Aufhebung der Hände eingesetzt. Ja, Aufhebung der Hände, damals hat man nicht unbedingt abgestimmt mit Aufheben der Hände, so wie wir das heute tun, sondern diese Aufhebung der Hände meint wahrscheinlich zum Gebet aufgehoben die Hände und dann wurden sie eingesetzt. Das hat nichts mit Abstimmen zu tun. Nein, da ist im Gegensatz eher so, da sagt Paulus zum Titus und zum Timotheus, geh hin und setz die Ältesten ein. Oder Paulus ist hingekommen und hat gesagt, du bist Ältester, dann sehen wir die Kriterien der Ältestenschaft eben in den Pastoralbriefen von Paulus. Da sehen wir, das ist das Kriterium. Nicht, dass alle wollen, dass du das wirst, sondern dass du diesen Kriterien entsprichst. Und wenn du nicht entsprichst, dann kannst du ein toller Typ sein. Und vielleicht bist du auch, alle mögen dich in der Gemeinde, weil du so gesellschaftsfähig bist und weil du so einen super Job hast und solche Anerkennung hast und dich gut ausdrücken kannst. Aber das sind alles keine Kriterien für Ältestenschaft. Da sehen wir, biblische Prinzipien sind manchmal anders. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt gegen den Staat arbeiten sollen, gegen die Demokratie. Nein, wir sollen dem Staat ja untertan sein. Nur müssen wir sehen, dass das nicht das höchste geistliche Prinzip ist und dass es manchmal Dinge gibt, wo wir dem unterordnen müssen. Oder der hemmungslose, die hemmungslose Ich-Sucht der Menschen, dass wir so im Mittelpunkt stehen. Also manchmal erstaune ich ja Leute, da sagen, also da habe ich letztens mal jemanden getroffen, der hat mir gesagt, also haben wir ihm gesagt, also Jesus oder Gott lässt Menschen verloren gehen. Nicht? Also man kann errettet werden, verloren gehen. Da sagt er, also nein. An solch einen Gott, nein, dann glaube ich nicht daran. Wenn Gott so ist, dann glaube ich nicht daran. Das ist ein ganz typisches Zeichen, was uns immer wieder trifft und wo wir merken, wie total irrational das ja ist, dass Menschen sich selbst so in den Mittelpunkt stellen und sagen, wenn Gott nicht so ist, wie ich das will, dann schließe ich ihn einfach aus. Und meinen sogar noch, dann würde Gott auch weg sein. Nicht? Also wenn ich nicht mehr daran glaube, dann ist er weg. Ich meine, stellt euch mal vor, irgendetwas in der realen Welt würden wir so behandeln. Da würde jemand sagen, Schwerkraft, nee, also Schwerkraft ist mir zu mühsam, das brauche ich nicht. Haus mit Schwerkraft zu bauen, also muss ich so dicke Mauern bauen, da muss ich ein Treppenhaus bauen, vom ersten in den zweiten Stock, da kann ich doch viel besser noch ein Kinderzimmer rausmachen. Also baut jetzt jemand sein Haus, 2, 3 Stockwerke ohne Treppenhaus, dann morgens irgendwie ist er dann doch noch hochgekommen, tritt er auf seinen Balkon und sagt, es gibt keine Schwerkraft. Geht weiter, um ins untere Stockwerk zu kommen und es gibt keine Schwerkraft. Und was passiert? Ja, es gibt ja keinen für ihn, ist ja zu mühsam, das will er nicht, nicht? Und plötzlich fällt er runter. Aber die Leute fragen nicht danach, wie ist Gott wirklich, sondern das passt mir nicht, wie Gott ist, und dann akzeptiere ich den einfach nicht. Für mich muss es einen Gott geben, der alle annimmt. Also das ist hier vollkommen irrational, nicht? In keinem Bereich unseres täglichen Lebens würden wir so fragen, sondern wir würden fragen, wie ist die Realität, wie ist es wirklich? Und danach müssen wir uns richten. Im Glauben sind die Leute so egozentrisch, dass Gott sich danach richten muss, wie ich es ihn haben will. Und wenn er das nicht tut, dann hat er halt Pech gehabt, dann akzeptiere ich ihn nicht. Ja, tatsächlich, und da merkt man, diese vollkommen übersteigerte Selbstbewusstsein, ich stehe im Mittelpunkt der Welt, ich bin der Nabel der Welt. Und manches Mal merken wir, wie wir auch davon beeinflusst werden. Das kann in der Ehe dann dazu kommen, der andere ist nur noch wichtig, insofern er mir dient und ich etwas davon habe. Und da merken wir, wir werden Stück für Stück beeinflusst. Das sind jetzt nur einige wenige Kriterien, weil ich ja nicht die Zeit habe, da mehr darauf einzugehen. Denn wir haben hier ja noch 51 Verse, nicht mehr und mehr, nicht? Ja, 51 Verse. Aber nur, um euch zu zeigen, Verführung bedeutet eben weggeführt von den Maßstäben Gottes. Und das sind nur eben Beispiele jetzt dafür. Also, Jesus sprach zu ihnen, seht euch, dass euch niemand verführt. Denn es werden viele kommen unter meinen Namen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Jetzt merken wir, erste Verführung durch Menschen, die auftreten und sagen, dass sie selbst Jesus Christus sind. Übrigens, hier auch nur kurz erwähnt, diese Kriterien, die Jesus jetzt nennt, entsprechen in vielerlei Hinsicht den sogenannten Siegergerichten in Offenbarung 6. Da finden wir einige Punkte, die genau so genannt werden. Hungersnote, Kriege, Christusse, die auftreten und so weiter. Auf die Verse werde ich jetzt nicht eingehen, aber wir merken hier häufig Überschneidungen. Hier in diesem Kapitel insbesondere zum Buch Daniel, zum Buch Offenbarung und zum Buch Jesaja. Einige wenige Stellen werde ich dann nennen, die uns das stellvertretend zeigen, aber nicht alle im Detail. Nun, hier sehen wir eine doppelte Erfüllung. Wir sehen, dass es im ersten Jahrhundert nämlich zahlreiche Messias-Anwärter gegeben hat. Das sehen wir in Matthäus 7, Vers 15 oder auch in Apostelgeschichte 4, Vers 36 folgende. Das möchte ich einmal lesen, stellvertretend für andere. Apostelgeschichte 4, Vers 36. Da lesen wir: Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt der Sohn des Trostes, lief in Zypern, der hatte, nein, das war hier nicht, was ich lesen wollte. Was wollte ich denn hier lesen? Dann nehme ich einfach einen anderen Vers, den ich mir da, also, dann lesen wir aus der Apostelgeschichte 31, ich hoffe, 21, ich hoffe, dass das jetzt der richtige ist. 21, ehe ich da lange suche. 21, Vers 38. Da lesen wir: Bist du nicht der Ägypter, der von diesen Tagen ein Aufruhr gemacht hat und 4000 von den Aufrührern in die Wüste hinausgeführt hat? Paulus sprach: Ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus in Zilizien und so weiter. Also hier wird jemand vorgeworfen: Aha, wir kennen da doch jemanden, der ist doch aufgetreten als Bote von Gott. Als Messias ist er aufgetreten und er ist hinterher vollkommen gescheitert. Wir finden einige Berichte davon, unter anderem bei Josephus im jüdischen Krieg, also im Buch vom jüdischen Krieg in den Kapitel 66 bis 70. Da werden verschiedene Personen genannt, die solche als solche Christusse aufgetreten sind. Aber das gab es nicht nur damals. Also wir sehen dann ja, es gab einen Aufstand vor dem Jahr 70, da ist ja ebenfalls einer aufgetreten. Im Jahr 130 sehen wir nochmal den Bar Kochba-Aufstand, da ist eben Bar Kochba, der Sternsohn, aufgetreten, hat nochmal von sich gesagt, ich bin der Messias, und viele sind ihm nachgelaufen. Das sind nur einige wenige von anderen, die ebenfalls aufgetreten sind und von sich behauptet haben, dass sie der Messias sind. Das ist die erste Erfüllung. Die zweite Erfüllung betrifft aber trotzdem dann auch noch die Endzeit. Das sehen wir aus Parallelstellen, wo Paulus und wo Johannes in der Offenbarung darauf eingeht. Und wir sehen heute tatsächlich eine Erfüllung dessen. Die Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, hat da einige Sachen veröffentlicht, wo sie einige Fälle erwähnen, wo heute tatsächlich es eine ganze Menge Menschen gibt, die von sich behaupten, dass sie der Messias sind. Also ich habe in dem Bericht, wurde davon berichtet, dass allein in Brasilien, ich meine 18 oder 19 Personen offiziell auftreten, von sich behaupten, sie sind Jesus Christus, mit einer gewissen Anhängerschaft. In einem Rundbrief eines Missionaren habe ich gelesen vor noch relativ kurzer Zeit, der hat dann also ich glaube, das war in São Paulo, ich bin nicht ganz sicher, da ist er aus dem Flugzeug getreten, ist dann einer dieser Leute begegnet und der hat gesagt, ich bin Jesus Christus. Da hat er nun erwartet, dass der Missionar sich vorstellt und dann hat er gesagt, ja, ich meine, ich brauche mich ja nicht vorzustellen, wenn du Jesus bist, dann weißt du ja, wer ich bin, nicht? Und der war allerdings verärgert, denn er kam nicht auf den Namen des Missionars, ist dann davon gegangen. Das klappt manchmal nicht genauso, nicht? Darüber hinaus, beispielsweise auch von Russland. Ich meine, die arbeiten ja in Russland. Es gibt jetzt einige Hinweise, also einige Personen auch in Russland, die auftreten. Einer, besonders, Namen habe ich jetzt nicht im Kopf, muss ich nachschauen, in Moskau, der im Moment in Moskau aktiv ist, selbst einige der russisch-orthodoxen Priester sich ihm angeschlossen haben zwischenzeitlich, also eine Anhängerschaft von mehreren tausend orthodoxen Christen hat, der mit langem Bart dort über auch den Roten Platz und so weiter geht und da predigt und so und sagt, er ist Jesus Christus, der wiedergekommen ist. Das ist nur ein Beispiel auch von vielen, vielen anderen, die auftreten und von sich in Anspruch nehmen, sie sind Jesus Christus, der wieder auf die Erde gekommen ist. Und da merken wir in unserer Zeit, das erfüllt sich, auch wenn wir diese Menschen nicht treffen, also wenn wir denen nicht begegnen in unserer Umgebung. Es gibt dann auch welche, die sozusagen nahe da herangehen. Beispielsweise ein Schweizer Prophet, Ivo Sasek, der in den letzten Wochen und Monaten von sich Aufsehen geregt hat, der erstmal sehr gute Predigten hält, aber in den letzten Monaten immer stärker dann sozusagen sich als den in der Endzeit gesandten Propheten ansieht, der die Christen zur Umkehr ruft und der ihm nicht nachfolgt, der wird verloren gehen. Also auch da sehen wir, selbst Christen können in die Versuchung kommen, plötzlich irgendwelche Irrlehren zu verbreiten und andere mit von Jesus Christus wegzuziehen. Also, dann haben wir als nächstes Vers 6, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschreien. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Also wir sehen Kennzeichen für das Ende und hier sehen wir wieder doppelte Erfüllung. Einerseits dafür, dass der Tempel zerstört wird, andererseits für das Kommen Jesu am Ende der Zeiten. Ist eine starke Zunahme von Kriegen. Warum das auch am Ende der Zeiten ein Kriterium ist, wir lesen es beispielsweise in den von mir genannten Gerichten. Da lesen wir eben davon, dass es ebenfalls am Ende der Zeiten große Kriege geben wird. Und zwar überproportional viele, so wie es vorher das nicht gegeben hat. Daran sehen wir, dass es ebenfalls ein Kennzeichen der letzten Zeit ist und nicht nur der, die dann im jüdischen Krieg 70 nach Christus mit der Zerstörung Jerusalems endet. Und Kriege, da können wir jetzt versuchen zu analysieren. Könnt ihr irgendein Friedensforschungsinstitut anschreiben? Und tatsächlich ist es so, dass seit dem Untergang des Kommunismus die Kriege umso stärker zugenommen haben, weil viele Lokalkriege allein in Russland, die nicht offiziell als Kriege deklariert werden, aber faktisch welche sind, immer mehr zugenommen haben, weil es eine stärkere, größere Reibung jetzt zwischen Nationalitäten gibt, die eigene Staaten, eigene Unabhängigkeit haben wollen. Und Kriege wie beispielsweise in Afghanistan, die sich ja jetzt schon seit fast 20 Jahren hinziehen, ohne dass wir sie bemerken, es sei denn, es werden mal ein paar Leute gefangen genommen, wie jetzt die Christen, die dort von der Missionsgesellschaft, diesem Shelter Now, festgenommen worden sind. Also es laufen ja ständig Kriege, auch wenn wir in Deutschland keinen Krieg erleben, sodass eben seit dem Zweiten Weltkrieg in Hochrechnung mehrere hundert Jahre Kriege geführt worden sind. Natürlich jetzt parallel nebeneinander. Oder denken wir in Sierra Leone. Einer unserer Mitarbeiter, Michael Mietzahl, war ja Missionar in Sierra Leone gewesen. Deshalb beobachtete er es immer etwas intensiv. Da gibt es jetzt seit vielen, vielen Jahren gibt es dort Krieg. Seit mehr als 15 Jahren Krieg, Auseinandersetzung, Rebellenorganisation, Menschen, denen die Arme und Hände abgeschlagen werden, Leute, die auf offener Straße erschossen werden und so weiter. Und das zum Alltagsgeschäft gehört das. Im Sudan ebenfalls ganz ähnliche Situation. Und ihr könnt viele, viele andere Länder nennen. Und da merken wir tatsächlich, Kriege und Auseinandersetzungen nehmen zu. Und das, was auch gesagt werden soll, ist nicht, dass es vorher keine Kriege gegeben hat, sondern dass etwas Typisches für die Zeit ist am Ende, dass es da massenhaft Kriege geben wird, weil Kriege gab es natürlich vorher auch schon. Dann wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Hungersnöte und Erdbeben gab es in der Vergangenheit auch. Allerdings, das, was wir natürlich sagen müssen, es sind nie so viele Leute verhungert, was zum Teil natürlich daran liegt, dass es nie so viele Menschen gegeben hat, die zu dieser Zeit gelebt haben. Das entspricht beispielsweise auch dem dritten Siegelgericht, Offenbarung 6, ab Vers 5 und 6. Da wird ebenfalls hingewiesen auf Erdbeben, auf Hungersnöte, die am Ende der Zeit sein werden. Und heutzutage, das, was wir sicherlich sagen können, dass wir als Menschen in Europa mit zu Hungersnöten beitragen, durch Klimaveränderungen beispielsweise, auch durch wirtschaftliche Verbindungen und ähnlichem mehr. Vielfach sind auch beispielsweise gerade in Afrika die Staatsleute selbst mit dafür verantwortlich, also die Präsidenten und so weiter, weil sie bewusst ihr Volk aushungern wollen. Beispielsweise im Sudan ist das so, dass eben die islamische, sudanesische Regierung will die christlichen Sudanesen aushungern und deshalb schneiden sie einfach die Verbindungen ab, die Zufahrtswege, um sie dann loszuwerden sozusagen. Und da müssen wir sagen, also hier werden Menschen aktiv, nehmen selbst mit daran teil. In den USA, einem fruchtbaren Land, gibt es in den letzten Jahrzehnten eine ständig fortschreitende Bodenerosion, weil man riesige Felder hat, nichts gegen die Erosion tut, fruchtbarer Mutterboden weggeschwemmt wird, sodass es auch große Teile in den USA gibt, die zwischenzeitlich unfruchtbar geworden sind. Also wo man nichts mehr oder fast nichts mehr anbauen kann. Da merken wir auch Vorbereitung für Hungersnot. Und wir im reichen Westen, wo wir uns das noch alles leisten können, werden natürlich erst sehr spät davon betroffen. Aber in anderen Teilen der Welt ist Hunger Realität für erwachsene und für Kinder. Erdbeben gibt es verschiedenste Überlegungen, natürlich jetzt wegen Steigerung oder Sinken von Erdbeben. Ich habe eine Statistik gelesen in dem Lexikon aktuell, eben im Jahr 2001, über Statistiken der Rückversicherungsgesellschaften. Die geben ja Angaben darüber, wie viel Geld sie ausgeben müssen wegen Naturkatastrophen, Erdbeben, Wirbelstürme und so weiter. Und das ist seit, also da haben sie jetzt einen Vergleich gemacht, seit den letzten 10 Jahren in etwa, gibt es eine kontinuierliche Steigerung. Es gibt mal ein Jahr, wo es etwas weniger ist, aber dann steigt das generell, also die Schaden Summe, die durch Erdbeben, Überschwemmungen und so weiter angerichtet wird. Also da durchaus könnte man sagen, eine Zunahme ist da inbegriffen. In der Zeit vielfacher Atombombentests haben auch Geologen darauf hingewiesen, dass möglicherweise Atombombentests Mitverursacher sein können für Erdbeben. Das war einfach deshalb, weil es ja eine relativ große Erschütterung, die es in der Erdkruste gibt, die pflanzt sich in dem flüssigen Erdmagma weiter und kann an einer anderen Stelle, wo eben Erdschollen aufeinander liegen, dazu führen, dass die aneinander da reiben und dort ein Erdbeben entsteht. Also so, dass der Mensch möglicherweise mit dazu beitragen kann oder es getan hat in der Vergangenheit, dass es eine Zunahme von Erdbeben in den vergangenen 50 Jahren gegeben hat. Das alles aber steht hier, ist erst der Anfang der Wehen. Und Anfang der Wehen, das bedeutet also, dass es noch weitergeht, dass es noch mehr geben wird. Ich möchte hier kurz lesen, Jesaja 26, ab Vers 16. Da finden wir nämlich auch einen Hinweis aus dem Alten Testament, der uns das Ganze unterstützt. Jesaja 26, ab Vers 16. Da lesen wir: Herr, wenn die Trübsal da ist, so suchen wir dich, wenn du uns züchtigst, so suchen wir dich und so weiter. Und dann steht Vers 18, wir sind auch schwanger und wir legen, Vers 17, gleich wie eine Schwangere, wenn sie bald gebären soll, so ängstigt und schreit an ihren Schmerzen, so geht's auch, Herr, vor deinem Angesicht. Wir sind auch schwanger und uns ist bange und wenn wir gebären, so ist's Wind. Wir können dem Lande nicht helfen und die Bewohner des Erdkreises können nicht geboren werden. Hier wird dann eben, hinterher steht dann von den Toten und was mit denen passieren wird und die Auferstehung, also es ist deutlich hier eine Beschreibung, die die Endzeit betrifft. Es wird dann ja auch in Vers 16 gesagt, Herr, wenn Trübsal da ist, also diese Zeit der Trübsal und der Zeit der Angst und der Bedrängnis, also Zeit des Endes, wo Auferstehung ist, Trübsal ist, dann wird das wie eine Schwangerschaft sein. Und Schwangerschaft ist ja auch hier der Zusammenhang, wenn gesagt wird, der Anfang der Wehen. Also so wie bei den Wehen, jetzt langsam kommen die ersten Schmerzen und das wird immer häufiger und immer stärker. Und dann irgendwann kommt die Geburt und Geburt wird hier dann gleichgesetzt mit dem Kommen Jesu, sozusagen das Ende. Dann ist das erreicht, worauf all das andere vorbereitet. Deshalb auch hier der Hinweis, es gibt eine langsame Steigerung, wie bei den Wehen, die dann regelmäßig und häufiger und schmerzhafter und schlimmer kommen. Dann werden sie auch bald euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden, um meines Namens willen, von allen Völkern. Hier trifft es sicherlich auch wiederum in erster Linie auf das Volk Israel zu. Das ist nämlich, das Volk Israel wird verfolgt. Wir sehen ja Antijudaismus in den letzten 2000 Jahren, starke Verfolgung der Juden weltweit. Aber es trifft auch zu, wie wir dann eben parallel lesen, so wie Jesus vorher zu seinen Jüngern sagt, ihr werdet verfolgt werden um meinetwillen. Oder in Seligpreisungen, auch wenn ihr verfolgt werdet um meinetwillen eingesperrt werdet, dann seid ihr selig. Wir merken also, es gibt auch bei dem Bericht der Offenbarung bezüglich des Antichristen eine antichristliche Verfolgung am Ende der Zeiten, von der wir betroffen sein werden und man uns hassen wird, aufgrund unserer Maßstäbe, aufgrund unseres Lebens. Ich habe das ja mal erwähnt, wo wir vom Bibelbund Artikel im Internet veröffentlichen, unter anderem habe ich ja auf den Artikel hingewiesen über Homosexualität und wir da starken Widerstand erfahren haben, weil das halt nicht populär ist, das ist nicht in, das darf man nicht so machen und das wird natürlich immer stärker kommen. Ein Buch von Josh McDowell, denke ich, ist es geschrieben, über die Toleranz, die Vorstellung Toleranz in den USA, durchaus auch lesenswert. Da weist er hin, wie viele Christen selbst in der christlichen USA Probleme bekommen in der Öffentlichkeit, weil man ihnen Intoleranz vorwirft, da sie ja sagen, Menschen können gerettet werden und können verloren gehen. Ein anderer Vikar, den ich kennengelernt habe in Süddeutschland, in Baden-Württemberg, wurde abgelehnt, weil er als Vikar in der Predigt ab und zu mal erwähnt hatte, dass es Menschen gäbe, die verloren gehen, wenn sie Jesus Christus nicht glauben. Da wurde gesagt, der ist nicht integrativ genug, denn man darf den Menschen nicht verurteilen, der in der Gemeinde ist, sondern man muss ihm nur den Segen Gottes zusprechen, aber man darf ihm nichts anderes dabei tun. Der wurde dann abgelehnt. Da merkt man also auch in der Kirche durchaus ein anderer Maßstab als den, den wir als Christen anlegen würden. Nicht überall, aber doch an vielen Orten. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Aha, hier ist jetzt etwas beschrieben, was unter Christen stattfinden wird. Also Leute, die Jesus Christus nachfolgen, von denen werden es viele sein, die in dieser Zeit dem Druck der Umgebung nicht standhalten, verführt werden oder durch die Gewalt davon Abstand nehmen und dann sogar sich noch gegen die Christen wenden. Ein Fall könnte ich euch sagen, an der Universität habe ich es erlebt. Ich glaube, ich habe den Fall auch schon erwähnt. Ein Student, mit dem ich begonnen habe, der als Gläubiger begonnen hatte, durch das Theologiestudium vom Glauben weggekommen ist und dann in einem Seminar über Fundamentalismus, das ich auch besucht habe, eben eine Arbeit geschrieben hat, mein Ausstieg aus dem Fundamentalismus, was eigentlich so viel bedeutet wie mein Abschied vom Glauben. Das war für ihn das Selbstbedeutende, das Gleichbedeutende. Ich habe die Arbeit auch gelesen, er hat sie mir auch gegeben, wir haben darüber gesprochen. Und für ihn war ganz klar, und er hat sich als ehemaliger Christ oder als jemand, der ursprünglich das deutlich vertreten hat, dagegen gewandt und hat die alle schlecht gemacht, eben wie dumm und wie blöd die Christen sind und dass man das in keinem Fall glauben solle und so weiter. Also hier durchaus sehen wir das. Wir sehen auch dieses Aufeinanderreiben der Christen untereinander. Habe ich euch gestern gesagt, 34.000 verschiedene Kirchen. Und was tun die? Viele von denen kämpfen gegeneinander. Oh, da dürft ihr nicht hingehen, das sind ja die Falschen und die Bösen und so weiter. Und möglichst nur noch unsere Gruppe, wir, die absolut Bibeltreuen oder die wahrhaft Bibeltreuen oder die absolut wahrhaft Bibeltreuen oder die wahrhaft getauften Bibeltreuen oder die evangelisch-lutherisch-reformiert getauften Bibeltreuen oder so etwas, nicht? Also wir sind die Einzigen natürlich. Und manches Mal trifft man solche Menschen. Also alle anderen sind falsch, nur wir sind die einzig Richtigen. Da muss man sagen, das ist natürlich Quatsch. Sondern als Christ, wenn wir sehen, Jesus in seinem Abschlussgebet sozusagen, wo er sich an Gott wendet und dann sagt, also ich bete, dass sie untereinander eins seien, so wie wir eins sind. Daran soll die Welt erkennen, dass sie meine Jünger sind. Da müssen wir sagen, das steht ja irgendwo doch in der Bibel, nicht? Wie gehen wir damit um? Hier merken wir, Zeichen des Endes ist, Christen kämpfen nur gegeneinander, machen sich untereinander fertig. Das ist ein typisches Zeichen. Hier wird gesagt von dem Ende. Sie werden sich verraten, sie werden sich untereinander hassen. Und es werden viele falsche Propheten sich erheben und werden von vielen verführt. Einmal haben wir die Christusse, jetzt werden Leute gesagt, die nicht sich Christus nennen, sondern die sich selbst als Propheten bezeichnen am Ende der Zeiten. Wir haben solche Gruppen, beispielsweise die Neuapostolische Kirche. Sie sagen, wir sind die Apostel der Endzeit, wir sind die von Gott gesandten Propheten. Der Engelprophet Gaia, der am Anfang dieser Gruppe stand. Wir sehen auch andere Propheten, manche auch in dem Dunstkreis charismatischer Bewegungen, die auftreten und plötzlich meinen und sagen, dass sie besondere Offenbarungen von Gott bekommen haben, zum Teil auch welche, die in deutlichem Widerspruch zur Aussagen der Bibel stehen. Aber sie sagen, da haben wir direkt von Gott diese Offenbarung bekommen. Also manche, die als Propheten auftreten, auch die müssen wir überprüfen, ob sie dem Maßstab der Bibel entsprechen oder nicht. Und sonst müssen wir sagen, schön, kannst du meinetwegen Prophet sein, aber ich laufe dir nicht nach, dann bist du kein Prophet von Gott, wenn wir das nicht überprüfen können an den Maßstäben, die wir in der Bibel haben. Also auch hier sollten wir durchaus vorsichtig sein, nicht jedem glauben, auch nicht jedem glauben, der ausgibt, dass er Christ ist, wie wir hier deutlich sehen. Und es werden Ungerechtigkeit übernehmen und die Liebe wird in vielen erkalten. Also, hier sehen wir, Liebe wird in vielen erkalten, der Gefahr einer pharisäischen Gesetzlichkeit, lesen wir dahinter. Das Leben wird möglicherweise noch anerkannt, aber spielt im Leben keine Rolle mehr. Der Nächste wird mir gleichgültig. Die Liebe wird erkalten, lesen wir auch in Matthäus 5, Vers 18. Ein Hinweis für das Ende. Und da finden wir ja auch beispielsweise bei den Sendschreiben in der Offenbarung, eben dass da sie zurückkehren sollen zur ersten Liebe, weil die eben nicht mehr da ist. Also Lieblosigkeit als typisches Kennzeichen, Lieblosigkeit bei Christen als typisches Kennzeichen des Endes. Da müssen wir uns auch überprüfen, wie ist das bei uns in der Gemeinde? Ist das so, lass du mich in Ruhe, dann lass ich dich auch in Ruhe. Wir sind alle so wie Nietzsche das einmal gesagt hat, so mit wie die Stachelschwein. Nicht? Also man kommt sich so nahe, dass es eben noch ein bisschen wärmt, aber nicht zu nahe, damit man sich nicht piekst. Nicht? Und das kann eine Gefahr sein. Das heißt natürlich auch, wir fordern uns nicht mehr heraus. Keiner wagt überhaupt noch, seinen Bruder auf eine Sünde hinzuweisen in der Gemeinde, weil möglicherweise kann der mich ja auch hinweisen auf eine Sünde in meinem Leben. Lieber nichts sagen, jeder tut und macht, was er will und jeder lässt den anderen in Ruhe, aber so kann es natürlich auch kein Wachstum geben. Das ist Sünde. In der Bibel werden wir aufgefordert, uns für den anderen zu interessieren, ihn zu lieben und das heißt auch mal, ihn zurechtzuweisen. Aber da merken wir, das hier ist ein Zeichen des Endes, die Liebe wird erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Nun, bei diesem Seligwerden müssen wir überlegen, dass dieses Selig, ich habe es ja schon mehrfach genannt, auch andere Bedeutungen haben kann als ewige Errettung. Und wenn wir diesen ganzen Zusammenhang lesen, dann lesen wir weder vorher noch nachher irgendetwas über ewige Errettung. Also hier sagt Jesus nicht vorher, also das und das müsst ihr tun, um errettet zu werden, in den Himmel zu kommen. Sondern hier geht es mehr darum, es wird eine starke Bedrängnis beschrieben, in der Menschen drin sind.
Und dann wird gesagt, in dieser starken Bedrängnis, da werden diejenigen, die treu bis am Ende sind, werden errettet. Woraus? Nicht aus der Sünde, sondern aus der Bedrängnis. Das heißt, bleibt treu bis zum Ende, Gott steht euch bei. Ihr seid nicht alleine in dem Leiden. Ihr müsst das nicht selbst durchstehen, sondern Gott wird euch beistehen. So wie wir ja gelesen haben mit dem Sprechen auch, nicht? Sorget euch nicht, wenn sie euch vor die Gerichte ziehen oder vor die in die Synagogen schleppen, was ihr sagen sollt, Gott wird euch führen. Und so ist das hier auch an dieser Stelle mit gemeint. Wenn wir auf Gott vertrauen, dann wird er uns beschützen und durchtragen bis an das Ende dieses Leidens. Wir finden das in ähnlicher Weise auch. Ich hoffe, jetzt habe ich mir da die, finde ich auch schnell die richtige Stelle. Ich meine, das sei Matthäus, Kapitel 10. Wenn ich das jetzt gerade finde, ach ja, das war diese Stelle genau, in der kommenden Verfolgung. Dann schaue ich nochmal hier eine andere Stelle. Römerbrief stand, glaube ich, auch noch etwas darüber. Also Errettung eben, wie gesagt, hier körperliche Errettung in der Unterdrückung, denn das ist das Thema, um das es in diesem ganzen Zusammenhang geht. Und nicht darum, dass wir in jedem Moment Angst haben müssen, dass wir eventuell irgendwo verloren gehen in dieser Zeit. Bitte? Wo? In Kapitel Matthäus, ja? Ja, Matthäus 10, Vers 22. Da lesen wir nämlich, als sie das hörten, wunderten sie sich. Nein, ich bin jetzt Kapitel 23, ja. 10, Vers 22. Und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen, wer aber bis ans Ende beharrt, der wird selig werden. Ja, also hier eben geht es ja auch wiederum um die Verfolgung, nicht um die Frage der Errettung. Es geht in diesem ganzen Abschnitt nicht um Errettung. Und so wäre es unverständlich, warum plötzlich, wenn es um Verfolgung geht, jetzt eine Frage der Errettung behandelt werden sollte. Das wäre unverständlich dabei. Deshalb gehen wir davon aus, es handelt sich um eine körperliche Errettung hiervon. So wird auch ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht. Es werden kommen nach Zion und so weiter. Und das finden wir in Römer 11, Vers 26, ebenfalls in der Endzeit, am Ende, gibt es die Errettung Israels von der Unterdrückung der Heidenvölker. Und da ist ebenfalls das Wort erretten geschrieben. Wir finden dann auch den Hinweis, Frauen werden errettet oder die werden errettet durchs Kinderkriegen. Nicht? Also habt ihr vielleicht auch schon mal diesen seltsamen Vers gelesen. Und da ist natürlich auch nicht mit gemeint, dass es für Frauen einen Sonderweg gäbe, um gerettet zu werden, einfach indem sie Kinder bekommen und da brauchen sie keine Bekehrung mehr, sondern damit ist ebenfalls gemeint, sagen, sie finden ihre Erfüllung, sie sind glücklich oder sie bekommen ihre Aufgabe darin, indem sie die Kinder haben und sie sie aufziehen. Das ist das, was Paulus damit sagen will. Und auch hier eben ist es die Errettung aus der körperlichen Verfolgung. Und sonst nichts anderes, was da angesprochen wird. Also, dann lesen wir weiter. Wir sind jetzt 24, Vers 14. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann kommt das Ende, oder dann wird das Ende kommen. Hier merken wir, hier ist ein Kriterium, was für den Untergang des Tempels gar nicht gemeint sein kann. Denn der Tempel ist untergegangen und es wurde noch nicht gepredigt. Darüber hinaus finden wir ja den Auftrag an uns alle als Nachfolger Jesu am Ende in Kapitel 28, dass wir alle hingehen sollen, um zu missionieren. Dieser Auftrag würde sich dann ja erübrigen, wenn das schon erreicht worden wäre, zum Zeit der Zerstörung des Tempels. Hier handelt es sich eine Antwort auf die zweite Frage, die die Jünger stellen. Und zwar ausschließlich auf diese zweite. Nämlich, wann wird es sein, dass das Ende der Zeit ist, beziehungsweise, dass du wiederkommst? Und eine Voraussetzung dafür ist eben, dass das Evangelium allen Völkern gepredigt wird. So wird ja auch gesagt, geht hin und predigt oder lehret alle Völker. Und dann wird dann ausgeführt, was sie da tun soll, Matthäus 28. Das ist also auch ein Zeichen der Ende. Und wir müssen sagen, da sind wir nah ebenfalls herbeigekommen. Denkt an solche Leute wie die New Tribes Mission oder die Wycliffe Bibelübersetzer, die sich ja darum kümmern, dass in jedem Stamm, in jedem Volk, in ihrer Sprache die Bibel lesbar ist und gepredigt wird. Oder auch die Explosion der Missionsbemühungen in den letzten 200 Jahren. Dass es praktisch kein Kontinent, kein Land gibt, in dem nicht irgendwo Missionare oder Christen sind. Das heißt, wir sind nahe da heran. Es heißt aber auch hier nicht, dass zu dem Zeitpunkt, wo jetzt der letzte Heide das gehört hat, dann zack, plötzlich Jesus ist da. Also sagen, Jesus, Gott bindet sich daran, nicht? Jetzt spricht der Missionar gerade und erklärt die vier geistlichen Gesetze und dann, bumm, jetzt ist es dabei. Das steht da ja nicht. Sondern es steht, dass das sozusagen die Voraussetzung ist. Nicht bevor das erfüllt ist, wird Jesus wiederkommen. Das steht da drin. Und der Graf von Zinzendorf, der ja im Pietismus gewesen war, der hat eine Rechnung daraus gemacht. Der hat gesagt, wir können die Wiederkunft Jesu beschleunigen. Das war seine Motivation zur Mission. Er hat gesagt, wir wollen kräftig missionieren zu unserer Zeit, denn wenn wir allen erzählt haben, dann kommt Jesus wieder. Und da war die tiefe Sehnsucht danach, es ist gut, wenn Jesus wiederkommt für uns als Menschen. Also nicht, dass er gesagt hat, also irgendwie jetzt Spekulation oder so, sondern er sagte, ja, wir können da ja mit daran beteiligt sein, dass Jesus bald wiederkommt. Und ein Stück weit liegt das durchaus auf der Hand, auch wenn wir keinen Automatismus da hineinlesen dürfen. Also Vers 14. Wenn ihr nun sehen werdet, dass das Gräuelbild der Verwüstung steht an den heiligen Städten, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf. Na, jetzt müssen wir mal in den Propheten Daniel hineingehen und uns das Ganze durchlesen. Da steht nämlich erstmal Kapitel 9, Vers 27, Daniel 9, Vers 27. Und da haben wir, er wird aber vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang. Hier ist dann diese Jahrwoche mit gemeint. Das lesen wir aus der gesamten Vision, die Daniel dort hat. Und in der Mitte der Woche, also nach 3,5 Jahren, wird der Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Dann haben wir auch noch Daniel 11, Vers 31. Ebenfalls noch das Gräuelbild der Verwüstung. Und seine Heere werden kommen und Heiligtum und Burg entweihen und das tägliche Opfer abschaffen und das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen. Also hier nochmal das Gräuelbild der Verwüstung. Und ein letztes Mal, damit wir auch neutestamentlich sehen, was damit gemeint ist, gehen wir in den Thessalonicher. Und zwar lesen wir dort aus dem 2. Thessalonicher 2, Vers 4. 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Da lesen wir nämlich über den Antichrist und seine Position bezüglich des Tempels in Jerusalem. 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Er ist der Widersacher, der sich selbst erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich selbst in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Also als Beschreibung für das Auftreten des Widersachers, des Antichristen in der Endzeit. Hier, wenn wir das erst alles zusammensehen, dann merken wir, aha, das ist das Gräuelbild der Verwüstung. Das ist nicht, wie einige Christen meinen, möglicherweise der Fernseher, weil hier vom Bild steht. Manche beziehen das auf das Bild des Tieres in der Offenbarung, was allerdings etwas ganz anderes ist. Und das Bild des Tieres ist eines, nämlich ein Abbild, was dann angebetet werden soll, so wie bei Daniel. Also ähnliche Sachen. Das hat nichts mit dem Fernseher zu tun, was nicht heißt, dass der Fernseher ungefährlich ist, aber das bezieht sich einfach nicht darauf. Und hier sehen wir also Gräuelbild der Verwüstung, es soll jemand angebetet werden, hier eben der Antichrist, der eigentlich gar nicht Gott ist, eine Abgötterei soll stattfinden. Ähnlich erinnern sich die Christen, die Juden der damaligen Zeit, an Antiochus Epiphanes, der 170 vor Christus den Tempel entweiht hat, die Priesterwohnungen zu Prostitution, also zum Bordell gemacht hat, auf dem Altar Schweine opfern ließ, also so richtig, um die Juden fertig zu machen. Und dagegen hatten dann ja die Makkabäer gekämpft in den Büchern der Makkabäer und hatten dann Israel wieder befreit von dem Druck dieses Antiochus Epiphanes. Daran erinnern Sie sich sicherlich. Aber das ist natürlich schon vorher passiert. Hier wird gesagt, so etwas Ähnliches, wie damals da passiert ist, das wird wieder passieren. Ende der Zeiten, der Tempel wird entweiht werden. Dafür muss der Tempel natürlich erstmal wieder gebaut werden. Und das bestreben ja einige an. Wie ihr wisst, ja auch eine Endzeitsekte, nicht, die meint, dass das hier stattfinden soll. Nicht? Erinnert ihr euch? Ja. Ja, genau, mit der Bombe entschärfen und so. Nicht? Ja. Nun, jetzt haben wir einige andere Dinge noch, die hier erwähnt werden, als dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist, und dann wird gesagt, du sollst nicht mehr aufs Dach, beziehungsweise vom Dach nicht mehr in die Wohnung hineinsteigen. Das heißt nicht, dass wir nicht in die Wohnung hineinsteigen sollen, sondern das bedeutet einfach, es wird ganz schnell sein. Wir müssen uns beeilen, sonst werden wir das nicht schaffen. Ich werde ein paar Punkte hier überspringen und wir werden dann vorangehen und kommen hier mal zu Vers 25, 26 noch ein paar Gedanken. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt, dann werden sie euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus, sie ist drin im Haus, so glaubt es nicht. Also auch wenn jemand sagt, Jesus ist wiedergekommen, hier bei uns ist er, wie bei den Propheten, wie bei den Christussen, sollen wir dem nicht glauben, sondern dann steht dann, ja, Jesus wird deutlich erscheinen, dann wird der Blitz ausgehen vom Osten und leuchten bis zum Westen. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Das heißt also, es wird weltweit sichtbar sein. Das kann auch kein normaler Blitz sein. Das muss so eine Art Horizontalblitz sein, der einmal um die Erde herumgeht, damit das alle sehen können. Aber für Gott ist das natürlich auch durchaus möglich. Für ihn ist nichts unmöglich. Das ist halt kein ganz normaler Blitz in dieser Hinsicht sein. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Was soll denn das da drin? Fragen wir uns, was ist denn das? Warum schreibt denn hier Matthäus diese komische Sache von dem Aas dabei? Nun, zum einen ist es so, dass es damals ein Sprichwort gab, es, sozusagen, wo Geier sind, da ist auch ein Aas, und so ähnlich wird das wahrscheinlich hier gemeint sein. Schon von weit entfernt siehst du die Geier und weißt dann, aha, da muss irgendwo Aas sein. Und so soll gesagt werden, aha, wenn du dieses Zeichen siehst, diesen Blitz siehst, dann weißt du, jetzt ist die Zeit da. Das ist nicht im Verborgenen, also das Aas ist nicht irgendwo verborgen, dass man es nicht sieht, sondern man kann es von Weitem sehen und jeder kann es von Weitem sehen. Das ist wahrscheinlich das, was damit gemeint ist, halt ein typisches Sprichwort, was es in Wüstenumgebung gab. Denn wenn ihr mit bei der Adlerwarte wart, Gegenwart. Ihr wisst ja, die Geier, nicht, die fliegen da herum und so. Und daran kann man das in der Wüste dann deutlich sehen. Aas ist möglicherweise auch ein Hinweis auf den moralischen Verfall zur Zeit des Antichristen. Sagen, wenn dieses Aas da ist, also wenn man da dieses Aas der Antichrist nicht, und das Aas des Verfalls, dann weiß man, jetzt kommen gleich die Geier als stellvertretend Jesus, der war sichtbar ist. Jetzt merkt man, dann ist das Ende da. Aber viel mehr sollten wir hier wahrscheinlich nicht interpretieren, weil in dem Zusammenhang soll es einfach heißen, es wird deutlich, es wird für jeden sichtbar, wenn das Ende der Zeit da sein wird. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond und seine Sterne verlieren, seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Erde werden ins Wanken kommen. Hier deutliche kosmische Katastrophen, die erscheinen werden. Vielleicht irgendein Komet, der mit der Erde zusammenknallt oder so etwas, wissen wir nicht genau. Aber wir lesen ja schon in der Schöpfungsgeschichte, dass da drin steht, die Gestirne sind geschaffen zu geben Zeiten, Zeichen und was noch? Zeiten, Zeichen, aber wie viele Zeichen sind doch mit drin. Und Zeichen sehen wir ja bei der Geburt Jesu. Da sind nämlich der Stern, beispielsweise von Bethlehem, der dann hinweist auf Zeichen. Wir sehen auch andere Zeichen im Alten Testament mit Sonne und Mond, die stillstehen, als da die Schlacht geschlagen wird. Sonne stehe still zu Gibeon und Mond im Tale Ajalon und solche Sachen. Ne? Also da sehen wir auch die Sterne, also kosmische Zeichen für das Wirken Gottes. Und das sehen wir hier auch am Ende der Zeiten. Sehen wir auch in der Offenbarung, wo dann eben steht, dass da Sterne vom Himmel fallen werden und dann das Meer wird vergiftet sein und solche Sachen mehr. Also das sehen wir hier auch. Dann lesen wir da, und es wird erscheinen, das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Hier haben die Auserwählten lange gestritten, was das nun heißen könne. Und wir wissen es bis heute nicht ganz genau. Manche sagen, das wird sein wie bei Konstantin dem Großen. Der hat ja da gekämpft vor Rom und da wird gesagt, dass er das Zeichen des Christus gesehen hat, bevor er gekämpft hat und das auf die Schilder malen ließ seiner Soldaten. Jetzt manche gehen davon aus, das sei das Kreuzeszeichen, war es wahrscheinlich nicht. Denn damals war das typische Zeichen für die Christen, war das sogenannte Rochi-Zeichen. Rochi, das habt ihr mal gesehen, das ist wie ein X und ein P da drin, die Anfänge für Christos und möglicherweise dieses. Vielleicht ist auch irgendein anderes Zeichen, wir wissen das nicht. Vielleicht ist es, und da deuten einige Sachen darauf hin, die Trompete. Wir lesen nämlich in Vers 3, 31, dass mit hellem Trompetenschall die Engel aufmerksam machen werden. Wir lesen das auch in der Offenbarung, dass da eben diese Engel lostrompeten werden. Und möglicherweise ist das eben das Zeichen, was am Ende sein wird. Die große Posaune, die zum Kommen Christi aufruft, lesen wir in 1. Thessalonicher 4, Vers 16 oder 1. Korinther 15, Vers 52. Wahrscheinlich ist es das, was damit gemeint ist. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen, den Menschensohn kommen auf einer Wolke des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Also müssen wir uns vorstellen, so wie bei einem Herrscher, der kommt, erstmal die Vorläufer, die Trompeten, tatra, tatra, jetzt kommt der Herrscher, so ähnlich auch da, die Engel kommen, man sieht diesen Blitz, alle werden es sehen und dann erscheint Jesus für alle sichtbar. Und dann werden sie ihn auch anerkennen. Dann sehen wir mit dem Engel weiter, Mahnungen zur Wachsamkeit mit dem Feigenbaum, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, Vers 35 oder Vers 42, wachet, denn ihr wisst nicht, welchen Tag euer Herr kommen wird. Deutliche Aufforderung, jetzt, wo wir die einige Zeichen der Endzeit gehört haben, darauf zu achten, uns innerlich darauf vorzubereiten und jederzeit bereit zu sein für das Kommen Jesu in unserem Leben. Wir können ja auch eine individuelle Wiederkunft Jesu erleben, dann, wenn wir heute oder morgen sterben sollten, denn dann werden wir ja im Nu sozusagen. Für uns wird die Zeit den Eindruck geben, dass es sofort ist, Jesus gegenüberstehen und uns vor ihm verantworten müssen. Ein kurzer Hinweis nur für gerade für jemanden, der sich da die Frage stellt, in welchem Zusammenhang das steht. Da sagt Jesus ja einmal von dem Tag und der Stunde, aber weiß niemand, auch der Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Das ist eine Stelle, die wurde von manchen Abschreibern der Bibel hinterher rausgestrichen, weil die haben sich gedacht, das kann ja gar nicht sein, dass Jesus das nicht weiß. Allerdings lesen wir auch andere Parallelen, beispielsweise in Apostelgeschichte 1, Vers 7 oder Sacharja 14, Vers 7 darauf, dass tatsächlich der Vater allein Zeit noch Stunde weiß. Da wissen wir ja, die Zeugen Jehovas haben das mehrfach berechnet, haben dann vor einigen Jahren festgestellt, dass in der Bibel ja steht, keiner weiß Zeit noch Stunde, seitdem berechnen sie nicht mehr. Und das hätten wir ihnen natürlich auch schon früher sagen können. Aber manchmal braucht man eben etwas länger, bis man auch dazu kommt, diese Verse zu verstehen. Nun, dann gibt es hier auch noch einige weitere Zeichen. Es wird sein wie bei den Zeiten Noahs, eben bevor die Sintflut kam. Dann steht auch, ja, was dann typisch sein wird. Sie aßen und tranken, sie heirateten und so weiter. Also keiner soll Angst haben, wenn er heiratet, dass das nun schlimm sei. Hier soll einfach bloß gesagt werden, sie dachten an nichts anderes mehr als auf ihren irdischen Verlauf. Essen und trinken und heiraten und Spaß haben, Spaßgesellschaft, denken wir jetzt daran, nicht? Das waren die typischen Kennzeichen, die ihren ganzen Lebensinhalt ausgemacht haben. Das ist das Problem. Das war auch das Problem, dass die Leute Gott vergessen gewesen sind. Und das wird auch ein Zeichen dort am Ende sein. Vers 34, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Ich sage uns natürlich, oh, mein lieber Jesus, hast du dich da nicht geirrt? Ja, jetzt müssen wir sehen, was bedeutet denn das nur im Detail? Erstmal, Geschlecht kann verschiedene Sachen bedeuten. Das kann Generation bedeuten, das kann auch Stamm bedeuten oder Volk bedeuten. Also das könnte heißen, dieses Volk wird nicht vergehen. Eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlich meinte Jesus schon einen engen Rahmen. Aber wir sehen hier, es sind ja mehrere Erfüllungen. Das heißt, erste Erfüllung der Zerstörung Jerusalems, das haben ja tatsächlich die Leute zur Generation Jesu noch erlebt. Das ist ja auch die Frage der Jünger. Also passt auf, das wird passieren zu der Zeit. Darüber hinaus bezieht es sich ja gesagt, wenn das alles passieren wird, also in der Trübsal, die Generation, die in der Trübsal lebt, die wird auch erleben, wenn Jesus wiederkommt. Das heißt, es bezieht sich nicht unbedingt auf die, für die Endzeit, bezieht es sich nicht auf die Generation der, der Lebenden zur Zeit Jesu, sondern bei derjenigen, die diese Zeichen erleben in der Trübsal, die werden das Ende noch erleben. Also diejenigen, die in dieser Trübsal sind, die werden auch erleben, wenn Jesus wiederkommt. Eben da steht ja, bis dies alles geschehen wird. Also dieses Geschlecht, was das erlebt, die werden eben auch erleben, bis das alles, also bis es zu Ende gegangen ist. Es dehnt sich nicht endlos aus. Wir finden ja auch den Hinweis darauf, die Zeit wird verkürzt, um der Auserwählten Jesu willen, weil sonst keiner treu bleiben würde und so weiter dafür. Ja, die weiteren Warnungen, die da stehen, ich glaube, die brauche ich euch nicht mehr zu lesen. Auch einige Stellen, natürlich der Gleichnis des treuen Knechtes und des bösen Knechtes. Dann, dass wir nicht einfach drauf losleben sollen, sondern in der Verantwortung vor Gott handeln, gerade in der letzten Zeit. 1. Thessalonicher 5, Verse 6 bis 8. Ich möchte einfach abschließen hierbei mit einem Vers aus der Offenbarung 22, Vers 20. Wie ihr das ja wisst, ist das dann der letzte Vers in der Bibel, den ihr vielleicht auch auswendig kennt. Trotzdem möchte ich ihn hier einmal vorlesen.